Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Und am Mikrofon begrüßt euch in dieser Woche Patricia. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Montag, Infotag im Kakadu. Hier scheint noch ein bisschen die Sonne und bei uns in der Sendung geht es heute um Folgendes. Um Gott und die Welt. An diesem Mittwoch startet der Katholikentag. Aber was ist das eigentlich? Katholikentag. Klären wir gleich. Über Stock und Stein. Parkour, eine noch relativ neue Trendsportart. Wie das geht, erklären wir euch.
Parkour ist eine Möglichkeit, sich fortzubewegen und so schnell wie möglich von A nach B zu kommen.
Und es geht um Zwiebeln und Tränen. Warum heulen wir, wenn wir Zwiebeln schneiden? Hier schon mal ein Erklärungsversuch.
Ich glaube, diese Schärfe ist irgendeine Flüssigkeit, die da drin ist, weil Zwiebeln haben ja auch Wasser in sich. Und diese Flüssigkeit, wenn man da reinschneidet, dann spritzt die in die Augen. Und die Augen vertragen die einfach nicht.
Aber das Komische ist, es spritzt ja jetzt nicht wirklich raus.
Ja, ist nicht so leicht. Weitere Erklärung, warum wir beim Zwiebelschneiden heulen müssen. Heute im Kakadu und Musik gibt's natürlich auch mein momentanes immer noch Lieblingslied Dota und Rennrad. Ihr hört den Kakadu-Infotag und ich habe mich neulich mit einem 6-Jährigen über Gott und die Welt unterhalten. Und als der dann so erzählte und dann irgendwann sagte, ja genau, und in der Krippe in Bethlehem, da ist dann Josef oder Gott geboren worden. Da dachte ich, ja, fast, das war doch Jesus. Und der 6-Jährige dann so, ach ja, genau. Alle von euch, die mehr über Kirche wissen, die vielleicht regelmäßig in die Kirche gehen, müssen jetzt vielleicht darüber lächeln. Aber dann an euch mal die Frage, in dieser Woche startet in Leipzig der 100. Katholikentag. Ja, was passiert da eigentlich? Was ist denn ein Katholikentag? Das kriegen wir jetzt raus. Dafür habe ich Besuch im Studio von unserem Kirchenredakteur Philipp Gessler. Hallo.
Hallo.
Also, was ist denn ein Katholikentag?
Ein Katholikentag ist eine Versammlung von Leuten, ungefähr 30.000, Männer, Frauen, Kinder. Die kommen alle 2 Jahre zusammen und beten viel gemeinsam und reden über ihren Glauben und über ihre Kirche, in dem Fall die katholische Kirche. Und sie reden auch über andere Religionen und über Politik, was sich zum Beispiel ändern muss, zum Beispiel bei Flüchtlingen.
Wobei das Wort ja schon gelogen ist, ne? Das heißt, Katholikentag geht aber von Mittwoch bis Sonntag.
Das stimmt. Das ist so wie der Reichstag oder der Bundestag. Ja? Da ist Tag ein bisschen anders gemeint, sozusagen als Versammlung, also Katholikenversammlung.
Also auch nochmal zur Erklärung. Es gibt ja ganz viele Glauben, die man haben kann. Man kann Muslim sein oder Jude oder eben Christ. Und da gibt es dann den evangelischen und den katholischen Glauben. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden christlichen Glaubens?
Die beiden christlichen Glaubens, wenn man das so nennen möchte, man sagt Konfessionen, die gibt es im Grunde in 2 Richtungen erst seit ungefähr 500 Jahren. Es gab früher eine Kirche und die gibt es immer noch, das ist die katholische Kirche. Dann gab es aber eine Abspaltung durch Luther, Martin Luther, das haben vielleicht einige schon gehört. Und seitdem gibt es die protestantischen Kirchen. Und die protestantischen Kirchen, die glauben zum Beispiel nicht, dass der Papst eine besondere Rolle spielt, der ja das Oberhaupt der katholischen Kirche ist. Und es gibt da noch ein paar andere Unterschiede, aber das ist einer der wichtigsten.
So ein bisschen hast du ja schon gesagt, wer sich da trifft, nämlich alle. Aber wird man eingeladen oder geht man einfach dahin zu diesem Katholikentag?
Da kann wirklich jeder hinkommen und ich glaube, es kann auch viel Spaß machen, auch für Kinder. Also es gibt da ein ganz großes Programm, auch für Kinder. Man kann basteln, man kann Clowns anschauen, man kann sich ein Buch selber machen. Man kann auch ein Fußballturnier mitmachen mit der Familie. Also ich glaube, auch für ganz normale Kinder, auch für Kinder, die nicht gläubig sind, kann es eine schöne Sache werden.
Also im Grunde ein bisschen auch sowas wie eine Klassenfahrt von der Stimmung her?
Ja, es wird halt mehr gebetet als bei einer Klassenfahrt, aber eigentlich schon. Es ist immer eine gute Stimmung und man darf sich da auch nicht zu viel Gedanken drüber machen, dass es eine ganz ernste Angelegenheit ist. Nein, man hat auch viel Spaß.
Also, du hast gesagt, es gibt ganz viel auch so Freizeitsachen, die man machen kann, damit man eben auch was miteinander macht. Aber es gibt ja auch ernsthafte Themen. Was sind denn die ernsthaften Themen in diesem Jahr beim Katholikentag?
Also wir reden ja jetzt schon fast ein Jahr lang über Flüchtlinge und dass sehr viele Flüchtlinge kommen. Also Leute, die vertrieben werden durch Krieg und Hunger etc. Das ist ein großes Thema, weil der christliche Glaube fordert von allen, die daran glauben, dass sie den anderen annehmen, als ob er einer von ihnen sei, als ob er ein Bruder oder eine Schwester sei. Und deswegen sind Flüchtlinge ein ganz wichtiges Thema.
30.000 Leute in etwa werden erwartet zu diesem Katholikentag in Leipzig. Die Stadt wechselt ja immer, wo das stattfindet, alle 2 Jahre. Wo bleiben die denn dann da alle? Ich meine, das sind ja nicht alles Leipziger, die kommen ja von überall her.
Ja, die kommen aus ganz Deutschland und einige auch aus dem Ausland. Es gibt die Möglichkeit, dass man privat untergebracht wird. Das hat dieses Mal nicht so gut geklappt. Normalerweise werden fast alle Leute auch privat untergebracht. Es macht aber auch viel Spaß und das wird dieses Mal auch wieder sein, wenn man zum Beispiel mit seiner Klasse oder mit seiner Pfadfindergruppe in eine Turnhalle geht und einfach dort übernachtet, in dem Schlafsack. Und das kann wirklich eine ganz tolle Sache sein.
Und es ist ein Jubiläum, es ist der 100. Katholikentag. Wird das auch besonders gefeiert oder ist das einfach so?
Naja, es wird viel vorkommen in so großen Reden, aber im Grunde ist es nicht so entscheidend, ob das jetzt der 100. ist oder nicht. Man wird sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wollen wir das so weitermachen in den nächsten 100 Jahren oder müssen wir vielleicht manche Dinge verändern? Weil früher war das irgendwie eine ganz wichtige Sache, dass die Katholiken, die eine Minderheit waren in Deutschland, zusammenhalten und deswegen wurde das gegründet. Heute ist die Lage zwar immer noch eine Minderheit, dass die Katholiken immer noch eine Minderheit sind, aber sie sind nicht mehr unterdrückt.
Okay, du hast gesagt, es gibt auch Angebote für Kinder. Es gibt natürlich ernsthafte Themen, die da auch behandelt werden. Ganz praktisch, ab Mittwoch geht's los und ich könnte jetzt einfach in den Zug steigen und nach Leipzig fahren und da gucken, was so los ist. Oder wie mache ich das am besten, wenn es mich wirklich interessiert?
Du könntest da einfach hinfahren mit dem Zug und gucken, was passiert. Du müsstest, glaube ich, ein ganz klein bisschen Geld mitnehmen. Ich glaube, so ungefähr 20, 30 Euro, wenn du die ganze Zeit dabei sein möchtest. Aber du kannst auch einfach durch die Stadt laufen und auf den Plätzen gucken. Und da wird auch eine ganze Menge los sein. Und das wird kostenlos sein.
Ihr steigt natürlich nicht einfach so in Zug. Also auf keinen Fall ohne eure Eltern. Aber mit denen wäre es möglich. Vielen herzlichen Dank. Ab Mittwoch bis Sonntag findet in Leipzig der Katholikentag statt. Der 100. 30.000 Menschen werden da erwartet. Und was die dann da so machen bei so einem Katholikentag, das hat uns unser Redakteur aus der Kirchenredaktion, Philipp Gessler, erzählt. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Bitte.
Sommerwettermusik. Die Sonne lacht, heißt das Lied vom lustigen Herrn H. Und ihr hört den Herrn K. mit der Frau P. Den Kakadu am Infotag mit Patricia. Jetzt wird sportlich. Es ist eine Art Hindernislauf, aber Hindernis ist quasi alles, was so im Weg steht. Eine Parkbank oder ein Gitter, eine Wand oder eine Abzäunung. Parcours nennt sich diese Sportart. Ist ziemlich trendig und cool und anstrengend, denn das Ziel ist, möglichst schnell von A nach B zu kommen, also über alle Hindernisse hinweg, aber dabei auch noch möglichst gut auszusehen und fast sowas wie Akrobatik zu machen, mit Salto über den Zaun und so. Kakadu-Reporter Andreas Hinz hat sich das Ganze mal genauer erklären lassen und in Berlin einige Mitglieder der Gruppe Parcours One getroffen. Und cool finden die Parcours auf jeden Fall schon mal.
Typen, die Parcours machen, erkennt man immer leicht, weil die sind auffälliger und viel toller als die normalen. Nein.
Parcours ist eine Möglichkeit, sich fortzubewegen, also sehr und so schnell wie möglich von A nach B zu kommen und möglichst gerade zu laufen. Also jetzt nicht, wenn da diese Ständer sind, da so Slalom rumzulaufen, sondern über die Ständer rüber zu klettern.
Die zwei, die hier so unterschiedlich ihren Sport erklären, treffen sich jede Woche zum Parcours-Training, gemeinsam mit etwa 13 anderen Jungs. Geübt wird an den Mauern, Geländern und Treppen rund um die Veranstaltungshalle Velodrom im Berliner Prenzlauer Berg. Heute müssen die Jungs auf ein Geländer klettern, sich auf dem Geländer aufrichten, von dort zur gegenüberliegenden Mauer springen und sich an dieser hochziehen.
Wenn du sicher stehst, lässt du los, wartest 3 Sekunden ab und dann darfst du springen. Sehr schön. Und hochziehen nicht vergessen. Wenigstens versuchen. Das war super, super sicher.
Dieser sogenannte Armsprung muss gut geübt werden, denn Parcours ist nicht ungefährlich.
Wenn man jetzt so denkt, dass ich jetzt der krasse Boy bin und gleich von der höchsten Mauer springe, dann passiert bestimmt was. Aber wenn man sich jetzt so langsam rantastet, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Ich glaube schon ganz gut, dass wir einen Trainer haben, der uns ja auch sagt, was wir falsch machen und so. Und dann ist es eigentlich auch sehr sicher.
Damit auch bei dem Sprung vom Geländer an die Mauer nichts passiert, besprechen sich die Jungs vor und nach der Übung mit ihrem Trainer.
Okay, erzählt mir mal, was fiel euch denn an der Übung schwer?
Also mir ist das Stehen auf der Stange schwer gefallen.
Okay.
Also wenn man so ganz unten ist und dann in die Hocke zu kommen, das war irgendwie das schwerste Teil, weil da bin ich zweimal runtergefallen.
Aber wo wir uns einig sein können, ist glaube ich der Übergang, oder? Von dieser Hockposition.
Ja.
Also in die Hockposition seid ihr gut gekommen. Und was wir noch nicht so oft geübt haben, ist wirklich aus der Hockposition nach oben gehen.
Auf diese Weise tasten sich die Jungs auch an gewagtere Techniken ran. Zum Beispiel an den Sprung von Mauer zu Mauer, einem sogenannten Präzisionssprung.
ich glaube, niemand springt sofort einfach von Mauer zu Mauer. Das ist jetzt auch nicht so unsicher, wie man sich vielleicht vorstellt. Ich finde, also es gibt jetzt nicht so viele irgendwie Verletzte oder so, wie man es vielleicht denkt.
Also ich war letztes Mal mit einem Freund hier, der ist beim ersten Mal von Mauer zu Mauer gesprungen. Ich zum Beispiel bin nach einem Monat oder so, ist ganz verschieden. Bei manchen dauert es dann halt länger, aber die machen es dann halt auch besser manchmal.
Aber wie überwinden die Jungs ihre Angst vor solch einem Sprung? Gibt es da einen Trick?
Über den Mauern springt man einfach von Boden zu Boden und stellt sich dann vor, dass man auf der Mauer ist, um so erstmal das zu üben.
Eigentlich nur auf dem Boden testen oder sich so zwei Steine aufbauen und dann von Stein zu Stein springt, das ist ja auch so ähnlich.
Doch die jungen Parkourläufer beherrschen noch andere Tricks. Sie können sogar Wände hochlaufen. Wie das geht? Ganz einfach.
Man rennt halt so auf die Mauer zu und dann statt irgendwie da probieren ranzuspringen und dann da voll wie so ein Frosch gegen eine Mauer zu klatschen, sondern man nimmt halt dein Bein, drückt sich an der Mauer ab und springt dann wie an der Mauer hoch und dann hält man sich fest, wenn man rankommt und probiert halt hochzukommen.
So ähnlich wie Spider-Man.
Es gibt insgesamt 10 bis 15 Techniken, die bei dem Sport zum Einsatz kommen. Die Parkourläufer bewegen sich mit deren Hilfe schnurgerade durch die Stadt und lassen sich dabei von keinem Hindernis aufhalten. Manche nicht einmal von Häusern. Doch beim Parkour geht es nicht um Wettbewerb, nicht darum, immer gefährlichere Tricks auszuprobieren. Aber was treibt die Jungs dann an?
Ja, es ist erstens, denke ich, der Spaß daran, denn es macht ja schon ziemlich Spaß, von der Mauer zu springen oder auf so einer zu stehen. Und der Antrieb ist einfach, glaube ich, immer was Neues zu lernen.
Ich trainiere jetzt auch nicht Parkour, um irgendwie bei meinen Freunden zu sagen, ich kann jetzt das und das irgendwie, sondern eigentlich einfach nur für mich, so, um da besser zu werden.
Parkour, Hindernislauf durch den Großstadtdschungel, über Bänke, Mauern und sogar an Wänden hochlaufen. Fast wie Spider-Man, hat der eine Junge eben ja auch gesagt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja erstmal einfach draußen üben, also an leichten Hindernissen. Und euch dann mal informieren, ob es in eurer Nähe nicht vielleicht auch so ein Parkour-Angebot gibt. Denn, haben wir gehört, ein Trainer ist gut, um eben diese Sache mit an der Wand hochlaufen, wie Spider-Man, auch wirklich erklärt zu bekommen. Der Kakadu? Der kann das. Der fliegt einfach.
Hallo?
Wenn ich mit Athena Sport gucke, ist das immer lustig. Sie ist eine richtige Sportsfreundin.
Guck dir den an. Das ist der Beste von allen. Wie der rennt. Grandios. Jetzt muss er nur noch ein Tor schießen.
Wen meinst du?
Den ganz vorn, der die ganze Zeit rennt. Eine Ausdauer hat der. Schieß doch, Junge! Der Ball liegt vor deiner Nase.
Meinst du Torini?
Nein, ich meine den da. Jetzt schieß doch, Mann! Er hat den Ball und schießt nicht. Ich werd irre.
Meinst du den mit dem Zopf?
Nein, den mit dem schwarzen Trikot.
Krötchen, das ist der Schiedsrichter.
Ja, Athena, eine richtige Sportauskennerin. Athena ist ja eine Schildkröte, für alle, die das noch nicht wissen. Und heute ist Weltschildkrötentag, also doch ein guter Anlass, um mal eine kleine Radiolehreinheit zum Thema Schildkröten zu machen. Also, Schildkröten leben seit 220 Millionen Jahren auf der Erde. Damit sind sie eine der ältesten Gattungen auf unserem Planeten. Es gibt sie, außer in den Polargebieten, auf jedem Kontinent. Die schnellste wird 35 Kilometer pro Stunde, also so schnell wie ein schnelles Fahrrad. Die kleinste hat eine Panzerlänge von 7,5 Zentimeter und die größte von 2,5 Metern. Und Schildkröten können sehr, sehr alt werden. Die älteste soll angeblich 256 Jahre alt geworden sein. Wie sie das machen, diese Schildkröten, weiß Athena.
Jeden Tag ein Blatt Salat gibt mir Kraft für den Spagat.
Ja, Athena mampft also Salat und wir, ihr hört den Infotag, wir weinen jetzt eine Runde. Oh Gott, ist das traurig. Mir tränen die Augen. Ich muss heulen. Immer wenn ich Zwiebeln schneide, dann müssen wir heulen. Ja, aber warum ist das eigentlich so? Wenn wir Möhren, Äpfel, Bananen, Kohlrabi und eigentlich alles andere auf der Welt schneiden, dann müssen wir nicht weinen. Aber bei Zwiebeln, da schießen uns die Tränen in die Augen, egal wie fröhlich wir gerade noch waren. Woran liegt das? Das hat sich Kakadu-Autorin Verena von Keitz auch gefragt und mit zwei Mädchen gleich mal den Zwiebeltest gemacht.
Clara und Chantal sitzen am Küchentisch und schneiden Zwiebeln. Sie wollen herauskriegen, bei wem von ihnen schneller die Tränen fließen.
Noch geht es. Oh, jetzt kommt es gerade in die Augen. Ah. Nee. Jetzt ist es ganz schön stark.
Wer schon mal Zwiebeln geschnitten hat, kennt das Problem. Solange eine Zwiebel unversehrt auf dem Tisch liegt, passiert nichts. Aber sobald das Messer sie zerteilt hat, verströmt die Zwiebel einen scharfen Duft. Und dann fangen die Augen an zu tränen.
Also ich stelle mir das so vor, da sind so kleine Blasen sozusagen in den Zwiebelteilen. Die sind nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Schärfe.
Ich glaube, diese Schärfe ist irgendeine Flüssigkeit, die da drin ist, weil Zwiebeln haben ja auch Wasser in sich. Und diese Flüssigkeit, wenn man da reinschneidet, dann spritzt die in die Augen. Und die Augen vertragen die einfach nicht.
Aber das Komische ist, es spritzt ja jetzt nicht wirklich raus. Also ich denke, dass die Gerüche eben aus der Zwiebel austreten, sich mit der Luft vermischen und dann so in die Nase kommen.
Eine Zwiebel besteht wie alle Pflanzen und Tiere aus vielen winzig kleinen Zellen. In diesen Zellen sind ganz verschiedene Stoffe drin. Typisch für Zwiebeln ist der scharfe Geruchsstoff, der in den Augen brennt.
Der Stoff, der verdampft ganz schnell. Und das riechen wir,
erklärt Susanne Bickel. Sie ist Professorin für Pflanzenkunde an der Universität Düsseldorf.
Alle Stoffe, die ganz schnell verdampfen, die ganz schnell in die Luft kommen, die machen Geschmack und einen Geruch von einer Pflanze oder irgendeinem Ding überhaupt aus. Flüchtige Stoffe sind das.
Diese Stoffe steigen durch die Luft nach oben. Und wer sich in dem Moment über die Zwiebel beugt, kriegt die scharfen Duftstoffe natürlich in die Augen und in die Nase.
Die riechen ebenso stark und stechen auch in der Nase und erregen Tränen. Das liegt einfach daran, dass diese Stoffe dann in die Augen reinkommen und das Auge reizen. Und wenn ein Reiz auf das Auge ausgeübt wird, das weiß man ja auch, wenn kleine Staubkörnchen reinkommen oder Sand oder so, dann muss man weinen, damit dieser Stoff wieder entfernt wird aus dem Auge. Der wird dann rausgespült durch die Tränen.
Zwiebeln produzieren diese scharfen Reizstoffe aber nicht, um uns Menschen zu ärgern, sondern um Feinde abzuwehren, damit sie nicht von Raupen, Würmern oder Mäusen angeknabbert werden.
Also eigentlich ist das ja ein Schutz für die Zwiebel, weil die Pflanze, die möchte ja nicht gefressen werden. Und deswegen ist dieser Stoff in der Zwiebel enthalten. Die Zwiebel ist eigentlich das Organ, was im Boden überlebt im Winter. Das ist die ganze Pflanze in dem Fall, also es ist keine Frucht. Und im Frühjahr kommen die grünen Blätter raus aus der Zwiebel und dann kommt der Spross, der wird dann ganz lang. Und dann wird am Ende des Stängels die Blüte gebildet. Und die sieht man eigentlich nur ganz selten, weil man ja die Zwiebel vorher schon aufgegessen hat.
So wie die Zwiebeln, die Clara und Chantal klein gehackt haben. Sie haben sich nämlich in eine leckere Zwiebelsuppe verwandelt. Und in den Augen brennen sie jetzt auch nicht mehr.
Lecker.
Ja, aber jetzt wissen wir auch, warum man manchmal, wenn etwas in den Augen brennt, sagt, boah, das zwiebelt aber in den Augen. Jetzt klären wir, was man dagegen machen kann. Ihr habt alle eine großartige Karriere als Zwiebelschneider vor euch. Hier sind die Tipps, wie es ohne Heulen geht.
Tipps auf die Schnelle. Schnelle, schnelle, schnelle.
Wie schneide ich eine Zwiebel, ohne zu weinen?
Ich habe gehört im Fernsehen, dass man, dort wurden mehrere Methoden ausprobiert und die Methode mit Wasser im Mund, Schluck Wasser im Mund, soll helfen, aber ich habe selber ausprobiert, so wirklich hat es nicht funktioniert.
Ich habe 7 Häute und beiße alle Leute. Ich bin eine Zwiebel und schmecke gar nicht übel.
Beim Zwiebelschneiden entweicht ein Stoff, der sich zu einem Gas entwickelt und in die Augen steigt. Die Tränen vermischen sich mit diesem Gas und es entsteht Schwefelsäure. Du kannst eine Taucherbrille tragen beim Zwiebelschneiden. Du kannst aber auch tatsächlich einen Schluck Wasser im Mund behalten, damit du nur durch die Nase ein- und ausatmest. Oder du schneidest die Zwiebel einfach unter fließendem Wasser. Manche schneiden sie sogar unter der Dunstabzugshaube, damit das Gas gleich verschwindet. Es gibt viele Tricks, den Tränen zu entkommen. Aber manchmal sind sie auch erwünscht.
Wenn man als Schauspieler auf der Bühne weinen muss, dann kann man vorher Zwiebeln schneiden.
Tipps für und gegen Heulen. So, jetzt aber Schluss mit der Heulerei. Heute ist ein schöner Tag, eher so ein Tag zum Lachen. Ja. Das ist doch toll, oder? Wie das auf Kommando klappt. So, und jetzt Achtung, nächster Auftritt, Kakadu.
Und das gibt es morgen beim Kakadu.
Morgen ist Dienstag. Wir sprechen über den neuen Alice im Wunderland-Film. Wir haben einen Buchtipp für euch und wir gehen mal der Frage nach, wie viele Menschen eigentlich gleichzeitig im Internet sein können. Ich meine, ein Bus zum Beispiel, der ist irgendwann voll, dann passt keiner mehr rein. Wie ist denn das beim Internet? Ist das auch irgendwann voll? Mehr dazu morgen am Kakadu Medientag. Ich bin Patricia und bevor das Studio hier gleich aus den Nähten platzt, mache ich jetzt Platz für die nachfolgende Sendung. Das ist die Tonart. Ich bin Patricia. Macht's gut. Schön da noch. Tschüss.